Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat.
Das sagt der Schriftsteller Erich Kästner 1959 bei einer Rede in Hamburg. Da hat er an die Bücherverbrennung erinnert und eben gesagt, es war irgendwann zu spät, etwas gegen die Nazis zu tun. Ein berühmtes Zitat, das ja auch gerade im Frühjahr rund um die Anti-AfD-Demos sehr viel auf Social Media geteilt wurde.
Genau, die Menschen hatten da auch den Impuls zu sagen, hey, wenn, dann müssen wir jetzt aktiv werden, wir dürfen nicht weiter zuschauen. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, ist das denn wirklich so? Ist es irgendwann zu spät, um laut zu werden, um auf die Straßen zu gehen? Vor allem jetzt, nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, wo zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegszeit eine als gesichert rechtsextrem geltende Partei bei einer Landtagswahl, und zwar in Thüringen, stärkste Kraft geworden ist.
Aber wir wollen bei Was geht, was bleibt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir wollen konstruktiv bleiben und eben diese Haltung beibehalten, dass man etwas dagegen tun kann, dass es nicht zu spät ist, stellt sich nur die Frage, was man genau tun kann. Und diese Frage diskutieren wir hier heute.
Ja, wir, das sind Felina und ich, Christina. Und wir haben dafür auch zwei Gäste aus der Theorie und aus der Praxis, könnte man sagen. Der eine ist Arme Semsrott, er ist Journalist und Politikwissenschaftler. Vielleicht kennt ihr sein Sachbuch Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren. Darin hat er auch eine Anleitung zum Widerstand, über die wollen wir auch mit ihm heute sprechen.
Und das tun wir, das diskutieren wir auch mit unserem zweiten Gast, mit Sven Kaseler. Der engagiert sich seit mehr als 20 Jahren gegen Rechtsradikalismus in seiner Heimat Sachsen und hat darum einen Verein gegründet, dem er auch heute vorsteht. Augen auf, Zivilcourage zeigen. Der ist aktiv in der kleinen Grenzstadt Zittau in der Oberlausitz im äußersten Südosten von Sachsen im Landkreis Görlitz. Schön, dass ihr beide dabei seid. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, hallo.
Die AfD jubelt. In Thüringen hat sie gerade dort, wo sie als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, mit 32,8% die meisten Stimmen geholt. In Sachsen liegt sie mit 30,6% knapp hinter der CDU. Und trotzdem sagst du, Arne, es ist nie zu spät. Ist das so eine Art trotziger Optimismus?
Ach, ich neige gar nicht zu Optimismus, es ist eher ein Realismus, würde ich sagen. Denn das Zitat, das ihr gerade abgespielt habt von Erich Kästner, das halte ich wirklich für grundfalsch. Also die Intention dahinter, die finde ich total richtig, möglichst frühzeitig antidemokratische Bewegungen zu bekämpfen. Klar, ne, ganz offensichtlich, aber ganz konkret in dem Fall, den Kästner anspricht, hätte man natürlich nicht nur 1928 was gegen die Nazis tun können, sondern 1930 auch, 1933, 1936, 1939. Zu spät gibt es nicht. Also selbst wenn es zu spät ist, ist es nicht zu spät. Und vor allem ist dieses Bild wahnsinnig schief der Lawine. Denn wenn wir über die antidemokratische Rechte sprechen, dann ist das eben keine Naturgewalt, sondern das ist eine von Menschen angetriebene Bewegung. Und das bedeutet eben auch, dass es nicht automatisch auf irgendwas zuläuft, sondern dass Menschen das vorantreiben und eben im Umkehrschluss auch, dass Menschen das stoppen können, und zwar jederzeit.
Ja, zum Stoppen können, Sven, da tragt ihr da viel dazu bei mit eurem Verein Augen auf. Wie siehst du das? Also wie blickst du jetzt auf dieses Kästner-Zitat und auf das, was Arne gerade gesagt hat?
Ja, ich teile so ein bisschen Arne seine Kritik und hatte, als das Zitat vorgetragen wurde, so ein bisschen im Kopf, ne, dass wir seit fast 25 Jahren in Ostsachsen dem Schneeball hinterherrennen, aber eigentlich uns darauf konzentrieren, dass wir versuchen, Hindernisse zu bauen oder dass wir Wände hochziehen wollen, wo der Schneeball halt zerbricht. Ich denke auch, es ist nie zu spät. Na, also wir bekommen ja auch oft die Frage gestellt, was hat es denn gebracht, eure letzten 25 Jahre? Na, und letzten Endes haben wir Gegenkultur aufgebaut. Wir haben präventive Arbeit gemacht und Prävention lässt sich halt nicht messen, ne? weil immer die Vergleichsgröße fehlt, was wäre gewesen, wenn nicht. Von daher ändert sich für uns in Sachsen, ich glaube für viele Aktive, die für Demokratie kämpfen und für Demokratie einstehen, gar nichts. Wir werden weiter dranbleiben und müssen schauen, dass wir irgendwann mal die Kehrtwende hinbekommen.
Das heißt, du sagst, Sven, ihr versucht schon seit langem, den Schneeball zu stoppen. Vielleicht dazu ein Beispiel. Am vergangenen Wochenende ist ein Open-Air-Festival in Zittau zu Ende gegangen, das ihr organisiert habt. Was hast du da von den Besucherinnen und Besuchern gehört? Du hast uns im Vorgespräch gesagt, viele sind sehr bestärkt gewesen und berauscht und hatten wirklich so eine Art Hoffnung zum ersten Mal wieder.
Es war das Herz-in-der-Hand-Festival. Wir haben, ich sag mal, 2 Wochen eine Art Fenster aufgezogen, wo man reinschauen kann und nach außen sieht, wer in Ostsachsen die Gesellschaft gestaltet, wer die Kultur bestimmt und wer den Leuten Inputs und Maßstäbe mit auf den Weg gibt. Und das sind halt eben nicht die Rechten. Ja? Und die Leute vor Ort wollten wir bestärken, zu erkennen, dass sie nicht allein sind, dass es viele Menschen gibt, die doch ihre Meinung teilen und eben weniger wahrnehmbar sind als die rechte Seite, die laut krakehlend jeden Montag und auch sonst durch die Straßen zieht. Die Leute waren irgendwie, ja, es war sehr viel Dankbarkeit da, es war eine Art Seligkeit da. Also man hat wirklich durch dieses Festival mitten auf dem Marktplatz der Stadt Zittau gesehen, dass man nicht allein ist. Ne? Und viele Leute haben sich auch bedankt und gesagt, ja, endlich mal wieder positive Bilder von diesem Marktplatz, nachdem hier seit Corona jeden Montag sektenähnliche Zustände herrschen. Ne?
Also wo Leute ihre Verschwörungsideologien teilen seit der Pandemie und ihr ja auch als Verein oder du mindestens montags jetzt auch immer regelmäßig auf dem Zittauer Marktplatz stehst und sichtbar machst, dass man diese Positionen nicht teilt. Arne, was würdest du sagen, weil du ja diese Anleitung zum Widerstand gerade geschrieben hast, wie wichtig sind solche Aktionen, wie wichtig sind solche Orte auch, die Kraft geben?
Das ist, was die Demokratie zusammenhält. Also genau diese Arbeit von Augen auf und zahlreichen Initiativen, die genau das machen, ist es letztlich, was dazu geführt hat, dass die AfD eben nicht an der Macht ist bisher. Und ich glaube, das wird insgesamt vergessen, wenn man, wie jetzt auch nach Sonntag, vor allem auf die Wähler der AfD schaut, anstatt auf eben die Demokratieinitiativen. Dass es diese Vielfalt ja gibt und dass es diese Menschen, die sich engagieren, gibt und zwar fast überall, auch gegen große Widerstände. Das Problem, was es dabei aber gibt, ist, dass es politisch den Rückhalt nicht gibt für zum Beispiel Augen auf, aber auch für andere Initiativen. Dass also auf der einen Seite wir die Sonntagsreden haben, ja, auf den Demos im Januar ganz viel gesehen, von irgendwie einem Olaf Scholz oder einer Annalena Baerbock oder so, die dann sagen, ja, wir brauchen den Aufstand der Anständigen. Und dabei übersehen wird, dass es den eigentlich jeden Tag schon gibt. Und dass aber diese Initiativen dann nicht den finanziellen, den strukturellen Rückhalt bekommen, den sie eigentlich verdient haben. Und das ist das, glaube ich, grundsätzliche Problem, dass die Wähler der AfD so im Mittelpunkt stehen und geschaut wird, was wollen die denn? Wie kriegen wir die denn irgendwie zurück? Was können wir machen, um die zu beschwichtigen? Und nicht gefragt wird, wie können wir denn die Demokratieinitiativen stärken? Wie können wir denn diejenigen stärken, die die Gesellschaft eigentlich zusammenhalten?
Ja, es ist auch besonders aufgefallen, also wenn ich jetzt an diese riesigen Demos gegen rechts vom Frühjahr zurückdenke, dass dann am Ende in den Talkshows eigentlich nicht die Veranstaltenden saßen, sondern wieder irgendwie Tino Chrupalla, der dann da sich auslassen durfte. Also das fand ich so als Beispiel, ne, weil du gerade gesagt hast, dass man eben nicht die Bürger und Bürgerinnen irgendwie in den Fokus rückt, die halt die 70%, die eben nicht AfD gewählt haben, die dagegen sind, die für eine Vielfalt, für Demokratie einstehen wollen oder zumindest die rechtsextremen Positionen der AfD nicht teilen und es nicht für Weber halten, dass die eigentlich kein Rampenlicht bekommen.
Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wir hatten die größten Demokratieproteste in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, die größten Proteste. Millionen Menschen ewig auf der Straße. Was ist politisch daraus an politischer Maßnahme passiert? Ja. Nichts, gar nichts. Es gibt nicht eine politische Maßnahme als Konsequenz aus den größten Protesten der Geschichte der Bundesrepublik. Und dabei wäre es so wahnsinnig naheliegend, zum Beispiel ein Demokratiefördergesetz zu beschließen, also eben ein Gesetz, das so eine langfristige strukturelle Förderung für Vereine wie Augen auf festsetzen würde, die endlich mal dafür sorgen würden, dass es nicht dieses ewige Einjahresfinanzierung, du musst ein neues Projekt schreiben, Nirvana gibt, in das dann diese Initiativen immer gestoßen werden, sondern klar, nicht nur finanziell, sondern auch politisch zu sagen, wir sind hinter euch, wir machen Demokratiefördergesetz und wir statten das ordentlich aus.
Ja, wie du sagst, es ist nichts politisch daraus gefolgt. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, die Asylpolitik verschärft sich ja, der Ton verschärft sich, was die Themen Migration und Flüchtlingsaufnahme angeht. Würdet ihr sogar so weit gehen, zu sagen, dass man es am Ende selbst machen muss, dass die Zivilgesellschaft eine sehr viel größere Macht hat, weil wir diskutieren ja öffentlich ein AfD-Verbot, die rechtlichen Mittel, wie man Institutionen stärken könnte, aber vielleicht ist es so, wie die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano, die wir gleich hören, gesagt hat, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen?
Wir müssen auch sagen, also innerhalb der letzten Jahre hat sich auch viel verändert. Also wir merken auch in Sachsen, es ist eine andere Generation an Politikern sozusagen in Verantwortung gekommen. Und es ist durchaus leichter, Parlamentarier für unsere Ansinnen und für unsere Ziele sozusagen zu interessieren oder zu gewinnen. Das war vor 20 Jahren, als so eine ältere Herrenriege seit der Wende im Land sozusagen regiert hat, war das weitaus schwieriger. Trotzdem spüren wir auch immer wieder die Scheu, mit Demokratieinitiativen zusammenzuarbeiten von staatlicher Seite, auch von Behördenseite. Dazu trägt natürlich auch all diese Diffamierungskampagnen seitens der AfD, tragen dazu bei. Ne? Und man hat immer Angst, dass man das vielleicht angekreidet kriegt, diese Schere im Kopf in der Gesellschaft, wie aber auch bei den Zuständigen, die wird immer größer.
Du meinst noch, bevor die AfD wirklich in einer größeren Regierungsverantwortung ist, ich lasse jetzt mal sowas wie den Bürgermeister raus und ich rede wirklich davon, Regierungsverantwortung auf Landesebene, ist schon die Schere im Kopf so da, dass Leute denken, ich engagiere mich da lieber nicht, ich halte da lieber Abstand, weil ich da vielleicht später das nicht angekreidet bekommen möchte?
Ja, natürlich. Also bei uns ist es, ist der Fakt einfach auch so, dass wir mit Augen auf seit Jahren vernehmbar uns äußern, dass wir Leuten auf die Füße treten, dass wir bei Demokraten das Demokratsein einfordern. Das führt natürlich auch dazu, dass wir immer wieder in Schubladen landen. Ne? Und wir haben relativ viele Auszeichnungen erhalten, haben sehr viele Referenzen, die Theodor-Heuss-Medaille, den Deutschen Nationalpreis, den DFB-Integrationspreis, Sächsischer Demokratiepreis, Integrationspreis in Sachsen, alles Mögliche. Ne? Unsere Arbeit ist anerkannt, wir wurden dafür geehrt. Und doch kommen wir auf so eine Amtsstube und möchten Plakatierungen anmelden. Und dann wird erstmal, ja, was wollt ihr denn und welche Motive und wir müssen das prüfen. Und das sind so im Alltag lauter so kleine Sachen, wo wir merken, also entweder ist unser Gegenüber auch ein AfD-Sympathisant oder er weiß nicht so richtig mit seiner Verantwortung umzugehen. Hm. Na, und das wirkt sich auf so vielen Ebenen mittlerweile aus.
Und man geht sogar ein persönliches Risiko ein, wenn man so in die Öffentlichkeit tritt und sich gegen rechts engagiert?
Ja, natürlich. Rechnen muss man immer mit allem eigentlich. Viele Jahre haben wir immer gesagt, Öffentlichkeit schützt. Wenn bekannt ist, dass ich engagiert bin für die Demokratie und das auch anerkannt ist sozusagen, dann ist es recht schwer, an die Leute ranzukommen. Aber mittlerweile ist das eigentlich hinfällig, weil irgendwie alle Grenzen auch des Anstands und des politischen Anstands zu fallen scheinen. Wir haben Leute dabei, die sich öffentlich äußern und die zum Feindbild in der Region oder in der Stadt erklärt werden. Und das ist nicht vorhersehbar. Ne? Und irgendwo sind aber auch Grenzen erreicht, wo wir uns zurücknehmen werden und müssen, um einfach auch uns selber und Freunde und Familien zu schützen.
Dann lasst uns doch vielleicht mal versuchen zu schauen, was man denn tun kann, vor diesem dich zurückziehen. Und zwar, Arne, du hast ja in deinem Buch Machtübernahme skizziert, quasi was passiert, wenn die AfD eine Wahl gewinnt. Aber was du eben auch machst, du schmiedest in deinem Buch einen Plan zum Widerstand, eine Art ja, solidarisches Prepping gegen rechts. Du nennst es Prepping for Future. Prepping kennt man ja aus der Prepper-Szene und das sind ja oft Leute, die sich eben auf den Weltuntergang vorbereiten mit Medikamenten, Dosen Ravioli und Medizin, Schutzkleidung, Werkzeug, manche von ihnen auch Waffen. Das sind ja oft nicht so wirkliche Sympathieträger. Was meinst du denn jetzt mit Prepping for Future?
Genau, das sind Leute, die den Systemsturz kommen sehen und dann vielleicht auch eher Verschwörungsmythen zugeneigt sind und dann den Keller voll Klopapier haben. Das ist eine Form des individualistischen Preppings und das meine ich nicht. Also das ist eine Form des Preppings, wo man schaut, wie kann ich in so einem Systemsturzmoment überleben und wie kann ich mich im Kampf von allen gegen alle durchsetzen. Was ich mit Prepping for Future meine, ist eine Form des kollektiven Preppings, also tatsächlich einer Vorbereitung auf zum Beispiel einen solchen Fall, in dem die Demokratie nicht mehr hilft, aber das als kollektives, als gemeinsames, als gemeinschaftliches Vorbereitungsszenario. Und das bedeutet, auch Vorräte zu schaffen, also durchaus auch zu schauen, wie kann man denn Selbstverteidigung organisieren oder wie kann man, ja, weiß ich nicht, Wasser besser schöpfen und Gemüse anbauen. All das ist ja durchaus etwas Sinnvolles, aber eben auch Vorräte an Solidarität zu schaffen, Vorräte an Liebe, Vorräte an Verbindung zu schaffen. Und dazu gehört, sich gemeinsame Räume zu schaffen. Und das hat, glaube ich, Augen auf mit diesem Festival zum Beispiel gemacht. Also einen Raum zu schaffen, in dem Freiheit und Ausdruck und Vielfalt möglich ist und in dem eine Verbindung stattfindet, die über den Moment hinaus hält. Solche Räume dann sichtbar zu machen und durch diese Sichtbarkeit eine gemeinsame Stärke dann wiederum für ein weiteres Hineinwirken in die Gesellschaft zu finden. Und was mir dabei ganz wichtig ist, ist, dass das jetzt nicht das optimistische, hoffnungsvolle Programm ist, sondern dass das eher ein Programm ist, das anerkennt, dass wir gerade in der Defensive sind und dass es wahnsinnig schwer ist, aber dass wahnsinnig viele Leute darüber traurig und verzweifelt sind. Und anzuerkennen, dass es so wahnsinnig vielen Leuten so geht, bedeutet dann eben auch, darüber eine Stärke finden zu können. Also über so eine gemeinsame Trauerarbeit, über eine gemeinsame Anerkennung davon, wie schwer es gerade ist, dann die Verbindung zu finden, um gemeinsam weiterzumachen.
Ich bin da ganz bei Arne, ne? Und ich freue mich drüber, dass das so thematisiert wird, weil ich denke, gesellschaftspolitisches Engagement geht über reine politische Reaktionen wirklich hinaus. Du brauchst ein gutes Team, was zueinander steht. Du brauchst Solidarität mit anderen Organisationen, was manchmal schwer ist zu vermitteln, wenn andere Organisationen noch nicht von irgendwas betroffen sind. Du brauchst einfach, wir haben es immer definiert als Spaß. Wir haben gesagt, wir müssen auch lachen bei unseren Dingen, die wir machen. Und das ist aber wichtig, ne? Dass du diesen Hass und diese Denunziation oder Einfalt, diese Kälte, die die Rechten in die Gesellschaft bringen, dass du die irgendwie konterst, ne? Und mit Gegenkultur wie so einem Festival oder resistente Melodien oder Tonwoche oder so sind so Sachen, wo wir durch Clubs ziehen mit politischen Inhalten und danach spielen irgendwelche Bands oder sowas, ne? Wir haben viele Jahre ein antirassistisches Fußballturnier gemacht. Oder dieses Jahr ein Tanzfest. Also wir haben weder mit Fußball noch mit Tanzen was am Hut. Aber wir benutzen es, um sozusagen Gegenkultur aufzubauen. Und gerade bei diesen zwei Sachen ist uns wichtig, dass wir damit Integration fördern können, weil die Sachen Tanzen und Fußball, das verbindet halt die Menschen. Ja? Und das macht niemand anders, also macht das Augen auf. Na, und wir stärken damit auch so gewisse Impulse in der Gesellschaft und lassen die Leute erkennen, was alles möglich sein könnte.
Genau, ihr stärkt die jugendliche Gegenkultur vor allem. Lasst uns doch gerne dazu Esther Bejarano, die Holocaust-Überlebende, die wir eben auch kurz zitiert haben, hören. Sie hat nämlich wenige Monate vor ihrem Tod mit 96 Jahren etwas sehr Bewegendes in den Tagesthemen gesagt in einem Zwischenruf.
Wiederholt sich die Geschichte? Primo Levi, auch Häftling in Auschwitz, hat gesagt, es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Wir erinnern, um zu verändern, um unsere Demokratie zu bewahren. Der Schlüssel dazu ist für mich die Jugend. Die müssen wir gewinnen. Ihr seid nicht schuldig für das, was damals geschehen ist, sage ich. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts von dieser Geschichte wissen wollt.
Das sagt Esther Bejarano. Aber wie schwer ist bitte auszuhalten, dass so viele junge Menschen die AfD gewählt haben bei diesen beiden Landtagswahlen? Also der Schlüssel für sie ist die Jugend. Wie erreichbar ist diese Jugend gerade?
Es gibt einfach auch einen übermächtigen Gegner, ne, mit den sozialen Medien. Also wir als kleine einzelne NGO, wir können uns da abmieten, wie wir wollen. Dagegen kommen wir nicht an.
Man muss einfach anerkennen, dass in Teilen Deutschlands Rechtsextremismus Jugendkultur ist und die sich viel von linken Kulturen abgeschaut haben und da einen Drive drin haben, den andere Bewegungen in der Form nicht haben und eine Ansprache an die Jugend, die SPD und Grüne garantiert nicht hinbekommen. Und das, glaube ich, zeigt auch ein bisschen, dass dieser Slogan "Nie wieder ist jetzt", so verständlich der ist, in Teilen auch einfach nicht stimmt, weil man sagen muss, nie wieder ist gestern. Also teilweise eben schon erstmal etwas gebrochen ist in einer Art, dass das jetzt da ist und wir darauf achten müssen, jetzt erstmal die demokratischen Kerne, wie das David Begerich, der Soziologe, nennt, zu verteidigen. Also erstmal zu schauen, dass diejenigen, die das Richtige machen, jetzt wiederum, so wie Augen auf, das weitermachen können und dabei gestärkt werden.
Was ist denn sowas wie zu zeigen, dass man eben, dass es rote Linien gibt, die nicht überschritten werden sollen?
Du meinst in den Diskussionen dann?
In Diskussionen, im privaten Umgang, aber natürlich auch, dass die Politik viel mehr rote Linien definieren müsste, dass unser Kanzler nicht auf einem Spiegelcover landet mit dem Zitat, wir müssen im großen Stil abschieben, sondern dass man irgendwie mehr rote Linien ausspricht. Ich würde wirklich sagen, auf politische, aber vor allen Dingen, weil wir es auch gerade über die gesellschaftliche Ebene haben, auch irgendwie im Privaten, wobei ich mir das natürlich auch wieder schwierig vorstelle. Ich rede jetzt hier so einfach daher und Sven, du in Sachsen hast die Erfahrungen vor Ort gemacht und weißt irgendwie, was es bedeuten kann oder was es eben heißt, wenn man sich für Vielfalt, für Demokratie einsetzt. Also ist es vielleicht auch etwas, was ich jetzt quasi vom hohen Ross aus irgendwie sage, ach, wir müssen da rote Linien ziehen oder wie seht ihr das?
Nee, nicht immer so eine Zweifel, ne, am eigenen Handeln. Also man muss sich irgendwo auch positionieren, ne, und jeder hat andere rote Linien. Das ist einfach so, wir sind Individuen in einer demokratischen Gesellschaft, ja, aber da gibt es eine Bandbreite, ne. Und was mich zum Beispiel erschreckt und wo ich dann auch die Funktion von roten Linien anzweifle, ist zum Beispiel diese Tatsache, ne, dass die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, aber diese Einstufung jegliche Abschreckung verloren hat. Das interessiert keinen. Das ist vollkommen egal, ob die diesen Stempel haben oder nicht. Also vor 20 Jahren wäre das vielleicht noch anders gewesen. Aber heute ist das vollkommen sinnlos. Ne?
Vielleicht, weil da so eine Skepsis gegenüber Institutionen herrscht und wie du eben gesagt hast, auch eine Skepsis gegenüber Demokratieprojekten oder der Demokratie an sich schon, dass sie nicht als Teil der Lösung, sondern als Problem verstanden wird.
Ich finde es eine ganz interessante Beobachtung, die ich jetzt mit meinem Buch gerade mache. Ich habe da ja relativ ausführlich so ein Szenario einer AfD-Machtübernahme und was das bedeutet ausgeführt und bemerke jetzt die ganze Zeit, wenn ich daraus lese, wie viele dieser Maßnahmen jetzt quasi schon überholt sind, weil sie jetzt unter der Ampel schon umgesetzt werden. Ja. Also beispielsweise habe ich da im Szenario drinstehen, dass der AfD-Innenminister zum ersten Mal nach Afghanistan und Syrien abschieben wird oder dass ein Landesbildungsminister dafür sorgen wird, dass Gendern durch SchülerInnen dazu führen wird, dass sie dann Punktabzug bekommen. Und letzteres gibt es in Sachsen schon. Die Abschiebung nach Afghanistan und Syrien wird jetzt unter der Ampel schon gemacht. Da bricht natürlich was und da ist dann auch ein Stück weit die Frage, ob man mit der AfD kooperiert. Nebensächlich, wenn nämlich die AfD-Positionen übernommen werden von den anderen Parteien, weil die sich die ganze Zeit an der AfD ausrichten. Und wenn das so weitergeht, dass bei jeder politischen Maßnahme nur gefragt wird, was sagt denn die AfD dazu? Wie können wir uns denen gegenüber positionieren, anstatt zu schauen, was wollen wir denn eigentlich? Wie wollen wir denn eigentlich die Gesellschaft gestalten? Wie wollen wir die Demokratie ausbauen? Dann, glaube ich, wird diese Spirale so weitergehen, weil die ewige Orientierung an der AfD eben gar nicht die AfD in Regierungspositionen braucht, um ihre Inhalte umzusetzen. Was wir brauchen, ist eben eine Brandmauer gegenüber den Inhalten der AfD und nicht nur gegenüber der AfD als Hülle sozusagen.
Also so verschiebt sich die ganze Diskussion um Asylrecht immer weiter nach rechts. Die CDU hatte ja auch in Thüringen schon vor Monaten diese Idee aufgenommen und auch als möglich diskutiert. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Arbeitspflicht für Asylbewerber für 80 Cent die Stunde, was eigentlich menschenunwürdig ist. Jetzt haben wir so verschiedene Punkte schon benannt. Also wir haben das Prepping benannt, also Vorräte an Liebe schaffen, für Betroffene da sein, zuhören, solidarisch sein, die Gemeinschaft aufbauen. Was andere Punkte in deinem Buch sind, Arne, das ist einmal das Spenden an Vereine, das Mithelfen in kleineren Initiativen auch, Stiftungen gründen. Ich fand noch interessant den Punkt, Anfragen zu stellen, also wirklich das Informationsfreiheitsgesetz, das herrscht, also zu nutzen und zum Beispiel Akten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die unter Verschluss sind. Also zum Beispiel Akten zu rechtem Terror und dem damit verbundenen Behördenversagen. Du leitest ja auch dieses Projekt, diese Plattform Frag den Staat. Also wie sehr ist das auch eine demokratische Arbeit? Wie sehr sichert das unsere Demokratie?
Dabei geht es ganz viel darum, irgendeine Form von Selbstwirksamkeit zu kriegen, also in einer Form auf Augenhöhe mit der Macht zu kommen. Und dazu sind Informationen häufig der erste Schritt. Also wenn ich es schaffe, eine Behörde dazu zu zwingen, Gutachten, interne Kommunikation, Verträge, alles Mögliche herauszugeben, an die Öffentlichkeit zu bringen, dann kann das eine Grundlage sein, um besser mitzuentscheiden, um sich besser einzubringen. Und das machen wir bei Frag den Staat sehr viel tatsächlich dann mit Initiativen, die sich für ein bestimmtes Thema engagieren. Und das ist häufig so der erste Schritt, um auf der Basis dann mehr zu machen, um rauszukommen aus dieser Ohnmacht, die so viele Leute fühlen und die ich im Übrigen auch ganz viel fühle. Das ist, glaube ich, auch total normal. Mhm. Aber da in ein Handeln zu kommen und da ist tatsächlich so eine Anfrage zu stellen, Informationen rauszuholen, ein total guter, niedrigschwelliger erster Schritt.
Also für dich sind Informationen schon ein wichtiger Schlüssel. Ich habe auch gelesen, dass Editieren von Wikipedia sei ein wichtiger Schritt. Wieso das?
Tatsächlich ja, weil die Wikipedia in Deutschland, ich glaube, die am siebtmeisten besuchte Website ist, wenn ich mich informieren will, und das machen ja die meisten Leute so über irgendein Thema, schauen sie erstmal kurz in der Wikipedia nach. Und die Qualität der Infos dort, beispielsweise über PolitikerInnen der AfD, die sind ganz entscheidend darin, wie Menschen die Welt wahrnehmen und wie sie einzelne Akteure wahrnehmen. Und deswegen ist es total wichtig, da für vollständige, für große Informationen zu sorgen. Das haben im Übrigen die neuen Rechten schon begriffen. Das heißt, wenn man sich mal so ein bisschen die Versionshistorie anschaut, zum Beispiel bei wichtigen PolitikerInnen der AfD, dann wird man sehen, dass von der antidemokratischen rechten Seite da teilweise die Edit Wars begonnen werden. Also versucht wird, darauf Einfluss zu nehmen.
Ja, Wikipedia ist vielleicht dann auch gerade wichtig geworden, weil Menschen nicht mehr die klassischen Medien vielleicht immer konsumieren. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, was man konkret tun kann. Was passiert denn, wenn das alles nicht reichen sollte? Also du, Arne, hast ja eben diese Anleitung zum Widerstand geschrieben. Aber wenn das nicht umgesetzt wird, ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis die AfD in Regierungsbeteiligung kommt, also auch auf Bundesebene? Wie viel Zeit gibst du uns überhaupt?
Ja, frag mich morgens vor dem Kaffee und ich gebe dir eine andere Antwort als nach dem Kaffee wahrscheinlich. Es ist nicht unwahrscheinlich, glaube ich. Also es gibt einen gewissen Trend, aber wir hatten das am Anfang mit einem Kästner-Zitat, zu spät ist es natürlich nie. Eine Vorbereitung auf sehr konkrete Szenarien, glaube ich, eröffnet, so schwer das auch ist, ganz viele Handlungsmöglichkeiten. Und wenn es darum geht, dass es 1000 Schritte auf dem Weg dahin gibt, dann gibt es eben auch 1000 Schritte, um das aufzuhalten. Und alle Menschen können was tun und in ihrem eigenen Wirkungsbereich tun. Also genauso Beamtinnen, die dann so etwas umsetzen müssten, was die AfD sie anweist. Auch das wäre ja gar nicht etwas, was automatisch umgesetzt werden müsste, weil Beamtinnen natürlich auch Widerstand leisten können dagegen. Und so können wir verschiedene gesellschaftliche Gruppen uns anschauen. Unternehmen, die dann nicht kooperieren, Gewerkschaften, die möglicherweise streiken. Also ganz viele Optionen und ganz viele Vorbilder auch in anderen Ländern. Also wir haben jetzt in Frankreich und in Polen gesehen, wie so ein Rechtsruck aufgehalten werden kann. Da können wir, glaube ich, ganz viel von lernen. Und insofern muss man sagen, Optionen gibt es immer. Es wird natürlich schwerer mit der Zeit, aber aufgeben, das ist einfach nicht.
Und Sven, du mit deinem Verein, wie selbstwirksam fühlst du dich gerade?
Puh, ja. Wie gesagt, schwer messbar sowas. Ich denke, es ist immer auch der Idealismus tragend, den wir alle irgendwo in uns haben. Und in so schweren Zeiten ist der auch wichtig, genauso wie die Solidarität. Ne? Und dass man seine Position nicht verliert, dass man seine Ideale nicht verliert, dass man seine Werte nicht vergisst. Daran muss jeder einzeln für sich arbeiten. Und es sind halt auch ne, die Demokratie oder auch die Aufklärung oder so, haben alles Gedanken mit sich gebracht, haben Werte mit sich gebracht. Und die lassen sich nicht einfach so abschaffen. Und ich denke, es wird immer weitergehen und sich hoffentlich bald wieder mal zum Besseren wenden. Weil es gibt noch genug andere Probleme auf der Welt, mit denen wir uns eigentlich befassen müssten.
Ja, das sagt Sven Kasseler. Er ist Vorsitzender der Initiative Augen auf, Zivilcourage zeigen im Südosten von Sachsen. Schön, dass du dabei warst. Danke dir. Und danke auch an Arne Semsroth. Er ist Journalist und Politikwissenschaftler und er hat das Sachbuch Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren, eine Anleitung zum Widerstand geschrieben. Danke auch an dich. Schön, dass du heute dabei warst.
Danke euch.
Danke euch für die Einladung.
Das war euer SWR-Kultur-Podcast Was geht, was bleibt? Mit mir, mit Feline und mit meiner Kollegin Christine. Heute mal wirklich harter Tobak, aber musste einfach sein nach diesem Sonntag. Folgt uns, wenn ihr weiter alle 2 Wochen von uns hören wollt. Und wir freuen uns natürlich über Sterne. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Moment, wir haben auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Jazz oder Hip-Hop? Akustik oder Elektro? Energisch oder vielleicht doch lieber entspannt, smooth oder kantig, das ist alles Geschmackssache. Und deshalb geht Roland Kunz mit euch im Musikpodcast Interpretationssache von SR2 auf Hörabenteuer. Und das klingt dann so.
ARD. Amy Winehouse, die Soul-Ikone aus London. So ein Feeling. Was für eine Stimme. Viele haben diesen Song gecovert und bringen ganz unterschiedliches Licht ins Dunkle. Ich bin Roland Kunz, Host des Musikpodcasts Interpretationssache. Geht wieder mit mir zusammen auf neue Hörabenteuer. Jede Woche gibt's bei uns einen Song und mehrere Interpretationen im Vergleich. Ab dem 5. August sind wir mit 6 neuen Folgen zurück. Unter anderem Back to Black, Summertime von George Gershwin, Feeling Good von Michael Bublé, so stark performt, und dann eines der beliebtesten Klassikwerke. Genau, Smetana, die Moldau. Die ganze Geschichte fand ich sehr bewegend und freue mich drauf, sie euch zu erzählen.